Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich begrüße Sie zu dieser ersten Podcast-Vorlesung. Es ist die Vorlesung zur pädagogischen Psychologie der Motivation vom 25. März 2009, die sechste Vorlesung im Gesamtzyklus. Wir stehen bei den kognitiven Theorien der Motivation, und zwar bei den Konsistenztheorien. Zum Schluss der letzten Vorlesung hatten wir uns mit der Balance-Theorie von Fritz Heider befasst. Heute möchte ich mit der Dissonanztheorie von Leon Festinger weiterfahren und mich dann der Attributionstheorie zuwenden. Festinger war ein Schüler von Kurt Lewin. Die Dissonanztheorie ist wohl die bekannteste der Konsistenztheorien und diejenige, die auch am ausführlichsten erforscht worden ist. Festinger geht davon aus, dass zwei Kognitionen sich im Zustand der Dissonanz befinden, wenn, ich zitiere, aus dem einen Element das Gegenteil von dem folgt, was aus dem anderen folgt. Ende Zitat. Die Kenntnis zum Beispiel, dass man raucht und das Rauchen Krebs verursacht, sind dissonante Kognitionen. In ähnlicher Weise passen die Kognitionen nicht zusammen, wenn man ein Auto kauft und dann liest, dass dieses Auto einen überhöhten Preis hat. In beiden Fällen nimmt Festinger an, dass die kognitive Diskrepanz oder eben Dissonanz verhaltensaktivierend ist. Man tut etwas, um die Dissonanz auszuräumen. Der Raucher sucht zum Beispiel nach Gegeninformationen, ebenso der Autokäufer. Wie die Dissonanz reduziert wird, sagt die Theorie allerdings nicht voraus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer entsprechenden Reduktion der Dissonanz. Sie erinnern sich auch an Lewins Konzept des Quasi-Bedürfnisses, dem eine ganz ähnliche psychologische Konstellation zugrunde liegt. Wir haben das in der dritten Vorlesung behandelt. Robert Sayong hat die Theorie der kognitiven Dissonanz in 9 Postulaten zusammengefasst, die Sie in der Synopse zur heutigen Vorlesung finden. Das erste Postulat lautet, kognitive Dissonanz ist ein unangenehmer Zustand. Das zweite Postulat, im Falle kognitiver Dissonanz versucht die Person, die Dissonanz zu verringern oder zu eliminieren und bemüht sich, Dinge zu vermeiden, die sie erhöhen könnten. Das dritte Postulat, im Fall von Konsonanz bemüht sich die Person, Dissonanz hervorrufende Dinge zu vermeiden. Das vierte Postulat, die Stärke oder Intensität kognitiver Dissonanz variiert mit der Bedeutung der enthaltenen Kognitionen und der jeweiligen Anzahl der Kognitionen, die in dissonanter Beziehung zueinander stehen. Postulat Nummer 5, die Stärke der unter 2 und 3 aufgezählten Tendenzen ist eine direkte Funktion der Stärke der Dissonanz. Postulat 6, kognitive Dissonanz kann nur verringert oder eliminiert werden, indem neue Kognitionen hinzugefügt werden oder bestehende verändert werden. Postulat 7, das Hinzufügen neuer Kognitionen verringert die Dissonanz, wenn die neuen Kognitionen mehr Gewicht auf eine Seite bringen und damit der proportionale Anteil der kognitiven Elemente, die dissonant sind, verringert wird. Oder die andere Variante, wenn die neuen Kognitionen die Bedeutung der bestehenden kognitiven Elemente, die in dissonanter Beziehung zueinander stehen, ändern. Postulat Nummer 8. Die Veränderung der bestehenden Kognitionen verringert die Dissonanz, wenn ihr neuer Inhalt sie zu anderen Kognitionen weniger widersprüchlich sein lässt oder ihre Bedeutung herabsetzt. Und schließlich das letzte Postulat Nummer 9. Wenn es mittels eines passiven Vorgangs nicht möglich ist, neue Kognitionen hinzuzufügen oder bestehende zu ändern, dann werden Handlungen in Gang gesetzt, die kognitive Konsonanz herbeiführen sollen. Informationssuche ist ein Beispiel für derartige Handlung. Im Rahmen dieser Postulate sind eine Fülle von Experimenten durchgeführt worden. 5 davon möchte ich in unterschiedlicher Ausführlichkeit im Folgenden vorstellen. Ein erstes Experiment ist gewissermaßen von kulinarischer Bedeutung. Hier wurde untersucht, wie Armeereservisten auf das Angebot, ein eher unbeliebtes Gericht zu verzehren, reagierten, nämlich gebratene Heuschrecken. Das Experiment ging wie folgt vor sich, Sie haben in der Synopse auch entsprechende Unterlagen dazu. Erstens hörten die Versuchspersonen sich eine Rede über die Anforderungen der neuen mobilen Armee an. Zweitens wurden sie aufgefordert, ein neues Gericht zu probieren. Drittens, es wurde ihnen ein Teller mit eben diesen gebratenen Heuschrecken serviert und dies unter 2 unterschiedlichen experimentellen Bedingungen. Im einen Fall, die Hälfte der Versuchspersonen, hatte eine freundliche Bedienung durch einen sympathischen Offizier. Die andere Hälfte hatte einen unfreundlichen Offizier als Kellner, den sie zuvor auch noch beobachten konnten, wie er sich einem Untergebenen gegenüber sehr rüde verhalten hat. Dann der 4. Punkt, in beiden Gruppen aßen ungefähr die Hälfte der Versuchspersonen mindestens eine Heuschrecke. Nun, die experimentelle Erwartung war die, dass die erste Hälfte der Versuchspersonen, die freundlich bedient worden ist, keine Dissonanz empfunden hat. Sie konnten sich sagen, ich tue es schließlich ihm zuliebe. Dementsprechend war die Prognose, dass die Probanden in dieser Situation bei ihrer Ansicht verbleiben würden, dass Heuschrecken nicht besonders appetitlich seien. Die andere Hälfte der Versuchspersonen empfand eine kognitive Dissonanz. Sie wurden unfreundlich bedient und hatten zudem etwas zu essen, das sie nicht besonders appetitlich fanden. Diese kognitive Dissonanz, so die Erwartung, wird dazu führen, dass sich die Einstellung dieser Probanden anpasst und sie schlussendlich sagen würden, Heuschrecken seien ziemlich schmackhaft. Die Ergebnisse sehen Sie auf der Synopse auf Seite 2 dargestellt und Sie sehen, dass in der Tat eben diese Erwartungen entsprechend diesen Hypothesen sich erfüllen konnten. Im einen Fall mit dem unfreundlichen Offizier, das ist links dargestellt, besteht eine hohe Dissonanz und hier zeigt sich, dass sich die Einstellung gegenüber Heuschrecken als Nahrungsmittel ziemlich stark verändert hat, und zwar eben ins Positive. Im anderen Fall rechts dargestellt mit der freundlichen Bedienung und eben einer tiefen Dissonanz, hier ändert sich die Einstellung der Probanden relativ wenig. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel. Ein Bereich, in dem ebenfalls eine Vielzahl von Untersuchungen durchgeführt wurde, ist das, was man den Nachentscheidungskonflikt nennt. Das Problem ist folgendes: Wenn Sie sich für etwas entscheiden, zum Beispiel für den Kauf einer Kaffeemaschine für Ferien auf Mallorca oder für das Studium der Erziehungswissenschaft, dann haben Sie im Normalfall Alternativen. Es gibt Pro und Contra für Ihre Entscheidung. Die Argumente liegen im Allgemeinen nicht eindeutig einfach auf dieser oder auf jener Seite. Kaufen Sie zum Beispiel ein Auto, dann spricht zwar vieles dafür, dass Sie einen Alfa Romeo kaufen, aber es gibt auch Argumente, die dafür sprechen, dass Sie einen Citroën kaufen. Und selbst wenn Sie den Alfa Romeo gekauft haben, sind die Argumente für den Citroën nicht völlig aus der Welt geschafft. Auf der Basis der Dissonanztheorie folgt aus dieser Konstellation, dass Sie in der Nachentscheidungsphase unter Umständen einen Konflikt erleben, wenn Sie weiterhin alle Alternativen, also alle Pro- und Kontra-Argumente präsent halten würden. Und dementsprechend geht die Hypothese dahin, dass eben nach der Entscheidung die verbleibende Dissonanz sukzessive abgebaut wird. Und zwar dadurch, dass man gewissermaßen die Attraktivität für das gewählte Produkt erhöht und das nicht gewählte Produkt eher nun in einem negativen Licht erscheint. Das gekaufte Auto oder der gewählte Lebenspartner erscheinen nach der Wahl noch ein Stück attraktiver als vor der Wahl, zumindest anfänglich. Und das geht zumeist zusammen mit einer selektiven Informationsaufnahme. Das heißt, Sie nehmen nach der Entscheidung nur noch die positiven Aspekte Ihrer Entscheidung wahr, beachten also die positiven Momente des gewählten Produkts und im anderen Fall, bei dem nicht gewählten Produkt, dort nehmen Sie eher die negativen Informationen wahr. Man spricht hier auch von einem Divergenzeffekt, weil die Divergenz zwischen der gewählten und der nicht gewählten Alternative erhöht wird. Man sucht also und bevorzugt solche Informationen, die die gewählte Handlungsalternative aufwerten und die nicht gewählte abwerten. Und man meidet solche Informationen, die das Umgekehrte nahelegen. Nach dem Kauf des neuen Autos beachtet der Käufer mehr die Werbung der Herstellerfirma seines Wagens als die Werbung anderer Firmen, deren Autos man bei der Wahl oder vor der Wahl ebenfalls in Betracht gezogen hat. Wenn man sagt, Liebe macht blind, dann ist auch dies ein Divergenzeffekt und eine Form von Dissonanzreduktion. Die getroffene Entscheidung führt dazu, dass die Alternativen, die im Prinzip nach wie vor bestehen, ausgeblendet werden und wir die getroffene Wahl so in ein günstigeres Licht rücken. Kommen wir zu einem dritten Beispiel. Das folgende Experiment ist durchgeführt worden. Die Versuchspersonen wurden einem äußerst langweiligen Prozedere ausgesetzt. Daran anschließend bekamen sie zur Aufgabe, anderen Personen zu erzählen, das Experiment sei höchst interessant gewesen und mache viel Spaß. Für diese Aufgabe wurde der einen Hälfte der Versuchspersonen $20, der anderen aber lediglich $1 versprochen. Die Hypothese war, dass die kognitive Dissonanz bei $20 gering ist, bei nur $1 jedoch besonders groß. Diejenigen, die mit $1 Belohnung zufrieden sein müssen und dabei andere überreden müssen, ein Experiment, das in Wahrheit langweilig ist, freudig anzugehen, diese Personen dürften einen Zustand der Dissonanz erleben, weil sie eben gewissermaßen mit einer geringen Belohnung andere überreden müssen und damit ihre eigene Meinung ein größeres Gewicht bekommt. Auf der anderen Seite, diejenigen, die $20 bekommen, können sich sagen, sie machen es eben des Geldes wegen und dementsprechend sollten sie eine entsprechend geringe Dissonanz empfinden. Sie sehen im Übrigen, dass die Logik dieses Experiments ziemlich analog der Logik des Experiments mit den Heuschrecken ist. Auf der Basis dieser Hypothese wurden die Versuchspersonen, nachdem sie eben andere überzeugen mussten, gefragt, wie interessant sie nun in Wirklichkeit das Experiment gefunden haben. Entsprechend den Hypothesen zeigen die Ergebnisse tatsächlich, dass die Versuchspersonen in der $1-Bedingung das objektiv langweilige Experiment als interessanter einstufen als die Versuchspersonen in der $20-Bedingung. Das heißt, die kleinere Belohnung bewirkte mehr als die höhere Belohnung, dass die Versuchspersonen ihre kognitive Dissonanz ausgeglichen haben und nun eben das Experiment positiv beurteilt haben. Auch in diesem Falle wurden also die Hypothesen des Experiments bestätigt. Kommen wir noch zu den beiden letzten Beispielen, den Beispielen 4 und 5. In beiden Fällen ist dasselbe experimentelle Paradigma verwendet worden. Das Paradigma stammt vom amerikanischen Psychologen Jack Brehm. In der ersten Untersuchung wurden die Versuchspersonen gebeten, kein Frühstück und kein Mittagessen einzunehmen. Dies unter dem Vorwand, man wolle die Deprivationswirkung des Nahrungsentzugs auf intellektuelle und motorische Leistungen untersuchen. Das Experiment ist dann wie folgt abgelaufen. Erstens, die Versuchspersonen durften, wie gesagt, kein Frühstück und auch kein Mittagessen einnehmen. Zweitens, vor der Versuchsdurchführung mussten die Versuchspersonen das Ausmaß ihres Hungers beurteilen und angeben. Drittens, die Durchführung des Experiments bestand eben darin, dass angeblich intellektuelle und motorische Funktionen geprüft wurden. Dann viertens, nach diesem experimentellen Durchgang wurden die Versuchspersonen gebeten, weiterhin nichts zu essen, und zwar unter zwei unterschiedlichen experimentellen Bedingungen, indem ihnen $5 für die weitere Teilnahme am Experiment angeboten wurde. Das war wiederum entsprechend der Logik der Dissonanztheorie, die Situation mit niedriger Dissonanz, wenn man eben gut bezahlt wird für eine Hungerleistung, dann sollte die Dissonanz eher gering sein. Die zweite Bedingung ohne irgendein Angebot. Das heißt, in dem Falle wurden die Versuchspersonen gebeten, weiterhin nichts zu sich zu nehmen, aber sie bekamen dafür nichts. Erwartet wurde, dass hier wiederum eine hohe Dissonanz aufgebaut wird und dementsprechend die Versuchspersonen dann die Tendenz haben, diese Dissonanz abzubauen. Und zwar ging die Hypothese dahingehend, dass die Personen mit hoher Dissonanz gewissermaßen ihr Hungergefühl anpassen würden und sich schlussendlich sagen würden, eigentlich hätten sie gar keinen Hunger, womit sie dann eben die weitere Teilnahme am Experiment für sich selber rechtfertigen würden. Danach wurden die Versuchspersonen nochmals gebeten, ihren Hunger zu beurteilen. Auch hier sehen Sie die Ergebnisse auf der Synopse dargestellt, und zwar auf der Seite 2 unten. Sie haben das Ausmaß des Hungergefühls auf der einen Seite dargestellt und Sie haben die experimentelle Situation vorher, nachher, das heißt das Ausmaß des Hungers wie von den Versuchspersonen vor dem Experiment angegeben und nach dem Experiment. Und Sie haben die beiden Experimentalgruppen mit niedriger Dissonanz, das heißt, das sind diejenigen, die eine Belohnung von $5 erhalten haben, und Sie haben die Versuchspersonen mit hoher Dissonanz, die am Experiment teilgenommen haben, ohne dass ihnen etwas dafür gegeben wird. Und Sie sehen, die Ausgangslage ist bei beiden Gruppen ziemlich ähnlich. Beide empfinden am Anfang etwa das gleiche Ausmaß an Hunger. Die Entwicklung geht dann entsprechend der Hypothese. Bei denen mit niedriger Dissonanz steigt der Hunger an und bei denen mit hoher Dissonanz geht der Hunger zurück. Oder genauer gesagt, das subjektiv empfundene Hungergefühl. Das Experiment ist deshalb interessant, weil es zeigt, dass kognitive Prozesse auch die Wahrnehmung körperlicher Zustände beeinflussen können. Ein physiologisches Bedürfnis wie eben der Hunger wird offensichtlich anders wahrgenommen, je nachdem, in welchem kognitiven Kontext das Hungergefühl eingebettet ist. Ich erinnere Sie an die vorletzte Woche, als ich Ihnen die Motivationstheorie von Norbert Bischof vorgestellt habe. Zuletzt war damals vom sogenannten Coping-Apparat die Rede und Sie erinnern sich auch an das Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe mit dem Hamburger. Wir haben damals von einem alloplastischen Coping gesprochen, nämlich Geld ausleihen beispielsweise, Gewalt anwenden oder um Hilfe ersuchen. Wir haben auch von einem Auto plastischen Coping gesprochen und das könnte eben sein, nach Hause gehen und dort etwas zu sich zu nehmen oder aber sich einreden, dass der eigene Hunger gar nicht besonders groß sei. Und hier haben Sie gewissermaßen mit diesem Experiment eine Bestätigung dafür, dass diese letzte Variante eines autoplastischen Coping gar nicht so abwegig ist. Man kann dies geradezu experimentell nachweisen, dass es diese Art von Coping geben kann. Nun kommen wir zum letzten, fünften Beispiel, das in gewisser Hinsicht noch verblüffender ist als das vierte Beispiel. Hier geht es nämlich nicht um Hunger oder den Entzug von Essen, sondern hier geht es um Durst und den Entzug von Trinken. Es wurde zudem nicht einfach nach dem Durstgefühl gefragt, sondern die Versuchspersonen konnten nach der zweiten Schätzung ihres Durstes effektiv trinken und man konnte gewissermaßen objektiv die Menge an getrunkenem Wasser messen, die eben in der Nachphase des Experiments dann eben als Kriterium zur Diskussion gestanden hat. Auch hier haben Sie eine entsprechende Darstellung des Experiments. Das Design war dasselbe wie beim Experiment vorher. Und Sie sehen hier auch wiederum die Bedingungen. Im einen Falle niedrige Dissonanz, im anderen hohe Dissonanz. Es ist hier noch eine weitere Variable einbezogen. Es geht hier auch um die Auffälligkeit, wie das hier beschrieben ist. Gemeint ist damit, dass im Versuchsfeld oder im Sichtfeld der Versuchspersonen ein Glas Wasser steht oder nicht. Und Sie sehen, dass der Effekt dann eintritt, wenn im Sichtfeld kein Glas Wasser steht. Das sind die beiden Säulen rechts dargestellt. Also wenn die Auffälligkeit hoch ist und das Experiment gewissermaßen unter permanenter Sicht von Wasser, von trinkbarem Wasser stattfindet, dann tritt der Effekt nicht ein. Wenn aber eben im Sichtfeld kein Glas Wasser steht, dann kann eben genau dieser Effekt reproduziert werden. Das heißt, im Falle einer hohen Dissonanz sagen sich die Versuchspersonen, ich habe gar keinen Durst und trinken dementsprechend tatsächlich auch weniger. Nochmals, bei hoher Dissonanz und einer entsprechend geringen Rechtfertigung des Fastens und fehlenden situativen Hinweisreizen, hier eben auf Wasser wird weniger getrunken als bei niedriger Dissonanz und unter denselben Bedingungen. Das spricht für Levins Konzept der Hinweisreize bzw. des Aufforderungscharakters. Das sichtbare Glas Wasser fordert gleichsam zum Trinken auf, während dort, wo eben keine Tranksame in Sichtweite ist, der Durst eher ausgeblendet werden kann. Das ist durchaus ein wichtiger Punkt, weil er eben erneut darauf hinweisen kann, wie stark eben die situativen Bedingungen, in der menschliches Verhalten stattfindet, auch Einfluss nehmen auf das Verhalten selber. Es ist nicht angemessen, eben menschliches Verhalten lediglich aufgrund innerer Faktoren, wie zum Beispiel Motive oder Kognitionen, erklären zu wollen. Die Situation spielt eine ganz wichtige zusätzliche erklärende Rolle. Nun, Sie sehen, wie Brehm seine Studie kommentiert. Sie haben das Zitat auch auf Ihrer Synopse auf der Seite 3 aufgeführt. Brehm schreibt hier, nur was der Organismus über seinen motivationalen Zustand weiß, beeinflusst das Lernen, das Verhalten, die Wahrnehmung und so weiter. Nicht-kognitive Komponenten der Motivation, wie der psychologische Zustand des Organismus, würde Verhalten wie etwa das Lernen nur in dem Ausmaß beeinflussen, wie diese die kognitiven Komponenten beeinflusst. Das heißt, ein Deprivationszustand, der den Organismus beinahe tötet, müsste kognitiv repräsentiert sein, um überhaupt irgendeine psychologische Wirkung zu haben. Das ist natürlich eine zentrale Aussage in Bezug eben auf eine Psychologie, die die kognitiven Prozesse mit berücksichtigt. Wir haben eine ähnliche Konstellation ja eben schon bei Levin gesehen, der eben auch davon ausgeht, es geht nicht um die objektiven Merkmale der äußeren Situation, sondern es geht darum, wie diese Situation vom Individuum innerlich repräsentiert wird. Und diese Form der inneren Repräsentation, das ist ja letztlich das, was wir eben mit Kognition in Verbindung bringen. Insofern bringt Brehm tatsächlich auch die Grundthese der kognitiven Motivationstheorien zum Ausdruck. Nicht der äußere Reiz, gewissermaßen in seiner physikalischen Bedeutung, wie sich dies die Behavioristen vorgestellt haben, determiniert das Verhalten der Person, sondern der Reiz, wie er wahrgenommen und interpretiert wird. Hier besteht eben, wie ich schon erwähnt habe, eine klare historische Kontinuität zu Levin und dessen Begriff des Lebensraumes. Und Sie sehen auch die Kontinuität, die eben zwischen Levin bzw. der Gestaltpsychologie und den neueren kognitiven Theorien, insbesondere hier aber der Dissonanztheorie, besteht. Der Lebensraum des Individuums ist nicht der objektiv physikalisch gegebene Raum, sondern dessen subjektive Repräsentation. Diese Grundthese gilt auch für die Attributionstheorie, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Zunächst aber noch eine abschließende Bemerkung zur Dissonanztheorie. Ein interessanter Aspekt der Dissonanztheorie, aber auch anderer Konsistenztheorie, liegt nämlich in der Tatsache, dass Veränderungen nicht nur in einer Richtung zu erwarten sind. Das betrifft vor allem das Verhalten und dessen Beziehung zu Einstellung oder, anders gesagt, das Verhältnis zwischen Denken und Handeln. Wenn zwischen etwas, was wir tun, und etwas anderem, was wir denken, eine Inkonsistenz oder eine Dissonanz besteht, dann kann dies sowohl eine Veränderung des Verhaltens als auch eine Veränderung des Denkens zur Folge haben. Ich habe bei der Erläuterung der Thesen zur Dissonanztheorie gesagt, dass eben die Dissonanztheorie keine Voraussage macht, in welche Richtung eine Verhaltensänderung erfolgt. Beides ist denkbar. Insofern gilt auch, dass wir, wenn das Denken eben oder die Einstellung einer Person geändert werden soll, wir durchaus nicht zwingend beim Denken ansetzen müssen, sondern gewissermaßen zunächst versuchen können, das Verhalten zu ändern. Hier setzt übrigens die kognitive Verhaltenstherapie an, die zwar die kognitiven Prozesse als Teil einer psychischen Störung respektiert, deren Änderung aber über eine Verhaltensänderung zu erzielen versucht. Also die kognitiven Verhaltenstherapien wurzeln noch stark eben in einer behavioristischen Betrachtungsweise, die eben das Verhalten in den Vordergrund rückt. Und das zeigt sich eben darin, dass man durchaus eben Wege der Verhaltensmodifikation finden kann, die sich dann schlussendlich auch im kognitiven Bereich auswirken werden. Das ist natürlich auch pädagogisch interessant. Denn kognitive Verhaltensänderung oder kognitive Veränderung ist ja nichts anderes als Lernen, das heißt etwas, was in pädagogischen Kontexten im Vordergrund steht. Wenn Menschen sehen, dass sie etwas tun und dieses Tun steht im Widerspruch zu dem, was sie bisher gedacht haben, dann, so die Hypothese der Dissonanztheorie, ist es sehr wohl möglich, dass sie ihre Gedanken ändern. Das ist ein Argument für einen aktiven Unterricht, in dem die Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler eine wesentliche Rolle spielt, ein Argument für Projektunterricht und eben mehr Aktivität im Unterricht, von der durchaus eben eine entsprechende Modifikation im kognitiven Bereich dann ausgehen kann. Nun, soweit die Konsistenztheorien. Ich möchte nun einen Schritt weitergehen und zur Attributionstheorie überleiten. Die Attributionstheorie hat innerhalb der Motivationspsychologie eine ganz wichtige Bedeutung, vor allem dann in Verbindung mit der Theorie der Leistungsmotivation, auf die wir dann nächste Woche zu sprechen kommen. Die Attributionstheorie geht ebenfalls auf Fritz Haider zurück und ich möchte sie deshalb auch in einer gewissen engeren Anlehnung an Haider vorstellen. Haider, wir haben gesehen, ist ja auch der Begründer eben der Balance-Theorie. Die Attributionstheorie wird letztlich in demselben Buch vorgestellt, in dem Haider eben seine Balance-Theorie ausgearbeitet hat. Es ist das Buch mit dem Titel Psychologie der interpersonalen Beziehung. Die Frage, die Haider in diesem Buch bearbeitet, ist allerdings noch etwas umfassender, als dass er sich lediglich eben für Attribution und Balance-Prozesse interessieren würde. Seine Fragestellung ist vielmehr die, dass er herausarbeiten möchte, inwiefern alltagspsychologische Überzeugungen oder Common-Sense-Wissen im psychologischen Bereich dazu genutzt werden können oder sogar müssen, um menschliches Verhalten zu erklären. Das ist natürlich wiederum eine Position, die ganz klar in den Kontext der kognitiven Psychologie verweist. Haider geht davon aus, dass das, was Menschen denken oder wissen, für die Erklärung ihres Verhaltens relevant ist. Das heißt, Alltagswissen ist nicht einfach ein Epiphänomen von Lernprozessen, wie sich das etwa die Behavioristen vorgestellt haben, sondern dieses Alltagswissen ist ein genuin psychologisches Phänomen, das für die Erklärung von menschlichem Verhalten berücksichtigt werden muss. So schreibt Haider beispielsweise, wenn ein Mensch glaubt, dass seine Handlinien seine Zukunft vorhersagen, dann muss dieser Glaube berücksichtigt werden beim Versuch, bestimmte seiner Erwartungen und Handlungen zu erklären. Egal, um ein anderes Beispiel zu geben, ob die Astrologie objektiv richtig oder falsch ist, Recht oder Unrecht hat, wenn ein Mensch an Astrologie glaubt, so die These von Haider, dann muss dieser Glaube bei der Erklärung seines Verhaltens berücksichtigt werden, weil diese subjektiven Überzeugungen eben nicht bloß Epiphänomene von Konditionierungen sind, sondern genuine erklärende Größen darstellen. Nur das, so Haider an einer anderen Stelle, was die Person für wahr hält, beeinflusst ihre Reaktionen direkt. Die tatsächliche Realität hat, wenn überhaupt, nur eine indirekte psychologische Bedeutung. Insofern können wir sagen, denkt eben Haider wie Festinger oder wie Jack Brehm den Ansatz von Kurt Lewin konsequent weiter. Nur nebenbei gesagt, ist dies ein Ansatz, der sich zum Teil auch in soziologischen Theorien findet, zum Beispiel in der Theorie des symbolischen Interaktionismus, der auf ein berühmtes Theorem Bezug nimmt, das sogenannte Thomas-Theorem, das im Grunde genommen dieselbe Aussage macht, nämlich wenn die Menschen Situationen als real definieren, dann sind auch die Folgen entsprechend real. Wir haben hier also eine Konvergenz zwischen soziologischen Theorien, die ebenfalls der Meinung sind, man muss die subjektiven Überzeugungen der Menschen berücksichtigen, um ihr Verhalten zu erklären, und eben neueren psychologischen Theorien, vor allem eben kognitiv orientierten Theorien, die davon ausgehen, dass das, was gewissermaßen im Kopf der Menschen vorgeht, für die Erklärung ihres Verhaltens relevant ist. Weshalb sich die Psychologie eben ausführlich mit diesen Prozessen befassen soll. Nun, was die Attributionstheorie anbelangt, ist zunächst wohl der Begriff der Attribution etwas genauer anzuschauen. Was heißt überhaupt Attribution? Die Frage ist nicht trivial, denn wenn Sie sich etwas umsehen, dann werden Sie recht unterschiedliche Bedeutungsfacetten oder gar Definitionen des Begriffs finden. Im Vorwort zu einem Buch New Directions of Attribution Research schreiben die Herausgeber: Attributional approaches generally refer to the conditions associated with the individual's attempt to find structure in his own behavior and the behavior of others. Also wenn wir das wörtlich nehmen, dann geht es bei attributionstheoretischen Ansätzen darum, die Bedingungen zu untersuchen, die Individuen dazu bringen, Struktur im eigenen oder im fremden Verhalten zu suchen. Das wäre also eine sehr offene Definition. Attribution wäre gewissermaßen die Suche nach Struktur im Verhalten anderer Personen, aber auch der eigenen Person. Das ist eine, meines Erachtens, eine zu breite Definition. Und wenn wir bei Fritz Haider nachschauen, dann sehen wir, dass der Attributionsbegriff auch etwas enger orientiert ist, allerdings auf der anderen Seite auch wieder etwas weiter, insofern Haider zunächst den Attributionsbegriff recht nahe beim Begriff der Wahrnehmung ansiedelt. Das erstaunt insofern natürlich nicht, wenn wir die historischen Wurzeln von Haider berücksichtigen. Auch Haider gehört letztlich in den weiteren Kontext der Gestaltpsychologie. In diesem Kontext gehört ja eben auch Kurt Lewin. Vor allem während der Zeit, als beide, Haider und Lewin, in der Emigration in den USA tätig waren, hatten sie auch relativ viele Kontakte zueinander. Lewin hat Haider beeinflusst, aber zum Teil wohl auch umgekehrt. Und das ist auch ein Hinweis darauf einerseits, dass eben Haider in der gestaltpsychologischen Tradition verwurzelt ist, andererseits dann eben auch eine gewisse Nähe des Attributionsbegriffs zum Begriff der Wahrnehmung besteht. Auf der anderen Seite dann aber auch Haider versucht hat, sich von dieser engen Einbindung in die Wahrnehmungspsychologie auch zu emanzipieren. Trotzdem, Haider unterscheidet im Sinne der Wahrnehmungspsychologie zwischen einem distalen Reiz und einem proximalen Reiz. Der distale Reiz ist gewissermaßen das Wahrnehmungsobjekt in der Ferne und der distale Reiz ist gewissermaßen der Reiz, der im Sinnesorgan ausgelöst wird. Und Haider formuliert gelegentlich, dass Attribution eigentlich nichts anderes ist als die Überbrückung dieser Distanz, also der Versuch eben das, was uns an proximalen Reizen bei unseren Sinnesorganen gegeben ist, daraufhin zu attribuieren, woher oder was genau der distale Reiz ist. Also diese Auffassung von Attribution kommt zumindest in einer Definition von Haider zum Ausdruck, die Sie auch in der heutigen Synopse finden. Attribution also nichts anderes als eine Art Zuschreibung der proximal empfundenen Reizqualität an das distale, in der Ferne wahrgenommene Objekt. Doch auch diese Definition, das möchte ich betonen, ist eigentlich zu weit und entspricht nicht genau dem, was in der neueren Attributionspsychologie unter Attribution verstanden wird. Haider spricht in seinem Buch gelegentlich von einer Art Faktorenanalyse, um zu illustrieren, was unter Attribution zu verstehen ist. Das geht dann so, dass ein gegebener proximaler Reiz auf die Faktoren hin analysiert wird, die ihn bedingt haben könnten. Attribution ist demnach nicht lediglich Strukturierung der Welt im Sinne der Findung eine Ordnung, sondern Attribution ist die Suche nach den Bedingungen der phänomenal gegebenen Ereignisse. Haider schreibt, Attribution ist die Verbindung eines Ereignisses mit seinen zugrunde liegenden Bedingungen. Wir müssen nun beachten, dass es Haider um soziale Beziehungen geht, das heißt um die Attributionsanalyse von Verhaltensweisen. Haider versucht da immer wieder zwischen der Wahrnehmung von Dingen und der Wahrnehmung von Personen eine Parallele herzustellen, doch halte ich das eher für irreführend. Ich gehe deshalb auf diesen Punkt auch nicht weiter ein, sondern konzentriere mich auf den Bereich der Attribution menschlicher Verhaltensweisen. Es geht also darum, Verhaltensweisen, die wir wahrnehmen als distale Reize, die uns eben sinnlich gegeben sind, diese Verhaltensweisen auf ihre Bedingungen gewissermaßen zurückzuführen. Wenn also Attribution die Verbindung eines Ereignisses mit seinen zugrunde liegenden Bedingungen ist, dann stellt sich die Frage, wie dies nun im konkreten Fall gemacht wird. Und dazu wiederum ein Zitat von Heider, das finden Sie auch in Ihrer Synopse. Es ist ein wichtiges Prinzip der Common Sense Psychologie und auch der Wissenschaftstheorie im Allgemeinen, dass der Mensch die Realität erfasst und sie vorhersagen und kontrollieren kann, indem er vorübergehende und veränderliche Verhaltensweisen und Ereignisse auf relativ unveränderliche, zugrunde liegende Bedingungen bezieht, die sogenannten dispositionalen Eigenschaften seiner Welt. Das Stichwort ist Disposition. Wenn es also darum geht, eben diese Distanz zwischen proximalen Reizen und distalen Reizen zu überbrücken, um eben nach den Bedingungen der Phänomene zu suchen, dann, so postuliert Heider, gehen wir zumindest im Rahmen unserer Alltagspsychologie so vor, dass wir nach den Dispositionen fragen, die bestimmte Phänomene oder Ereignisse erzeugen. Nochmals Heider, dispositionale Eigenschaften sind die Invarianzen, die eine mehr oder weniger stabile, vorhersagbare und kontrollierbare Welt möglich machen. Sie beziehen sich auf die relativ unveränderlichen Strukturen und Prozesse, die Phänomenen zugrunde liegen oder sie charakterisieren. Interessanterweise verweist Heider an dieser Stelle auf einen englischen Philosophen, der eine sehr sorgfältige und scharfe Kritik der psychologischen Terminologie vorgelegt hat, nämlich Gilbert Ryle. Es gibt bei Ryle ein illustratives Beispiel für das, was eine Disposition ist. Dispositionale Aussagen beziehen sich nicht auf unmittelbar wahrnehmbare Sachverhalte oder Ereignisse. Das Beispiel, das Ryle gibt, ist folgendes, auch dieses Zitat finden Sie auf der Synopse. Wenn wir Glas als zerbrechlich bezeichnen oder Zucker als löslich, dann verwenden wir Dispositionsbegriffe, deren logische Funktion die folgende ist. Die Zerbrechlichkeit des Glases besteht nicht in der Tatsache, dass es zu einem gegebenen Zeitpunkt wirklich zerbrechen wird. Es kann zerbrechlich sein, ohne je zerbrochen zu werden. Dass es zerbrechlich ist, heißt, dass es in Splitter zerbrechen würde oder zersprungen wäre, wenn man jemals darauf schlüge oder darauf geschlagen hätte. Dass Zucker löslich ist, heißt, dass er sich beim Eintauchen ins Wasser auflösen würde oder aufgelöst hätte. Wenn wir also Verhalten in diesem Sinne auf Dispositionen zurückführen, das heißt, um den Ausdruck zu verwenden, auf Dispositionen attribuieren, dann erklären wir das Verhalten mit einer nicht beobachtbaren Kompetenz oder eben Disposition zur Ausführung des betreffenden Verhaltens. In der Attributionsforschung wird diese Disposition zumeist Fähigkeit oder auch Kompetenz genannt. Damit haben wir schon eine recht weitgehende Präzisierung des Begriffs der Attribution gewonnen. Attribution ist also nicht einfach die Suche nach Ordnung, sie ist nicht einfach die Überbrückung zwischen proximalem und distalem Reiz, sondern die Attribution sucht gewissermaßen nach stabilen Bedingungen im Verhalten anderer, aber auch im eigenen Verhalten, um aufgrund diese stabilen Bedingungen das Verhalten zu erklären. Es sind Dispositionen, die zunächst im Vordergrund stehen, Dispositionen, die sich manifestieren können, aber nicht müssen. Es sind eben Fähigkeiten, Eigenheiten, Merkmale von Personen, die wir dafür verantwortlich machen, dass sie unter den entsprechenden Umständen das betreffende Verhalten dann auch zeigen werden. Sie erinnern sich an unsere erste Vorlesung, als wir einige begriffliche Probleme der Motivationspsychologie diskutiert hatten. Damals war auch die Rede von Motiven, und zwar von Motiven als nicht direkt beobachtbaren Determinanten des Verhaltens. Und bei der Diskussion von Breitenbergs Maschinen habe ich dann auch explizit den Begriff der Kompetenz verwendet. Motive sind in diesem Sinne Kompetenzen qua Dispositionen, über die ein Individuum verfügt, die aber erst in Kombination mit situativen Faktoren zur Motivation führen. Insofern können wir hier sehr wohl auch neben dem Begriff der Fähigkeit den Begriff des Motivs stellen. Im Falle von Attributionen geht es auch darum, eben Motive ausfindig zu machen, die eben mit dazu verwendet werden, um manifeste Verhaltensweisen zu erklären. Es ist also bereits deutlich, wo eben die Verbindung der Attributionstheorie zur Motivationspsychologie besteht. Wenn wir menschliches Verhalten auf Dispositionen zurückführen und dies eben der Begriff von Attribution ist, dann sind Motive eine wesentliche Klasse solcher Dispositionen, mittels derer wir eben Verhalten erklären. Nun hat Heider angenommen, dass nicht nur dem menschlichen Individuum Dispositionen zugeschrieben werden können, sondern auch der Umwelt, in der es sich befindet. So etwa im Falle einer Aufgabe, die wir lösen müssen. Die Aufgabe kann einfach oder schwierig sein. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe ist gewissermaßen ihre Disposition, die erst dann manifest wird, wenn wir uns effektiv daran machen, die Aufgabe zu lösen. Daraus ergibt sich das Konzept der Aufgabenschwierigkeit, wie es dann in der Leistungsmotivationspsychologie eine wichtige Rolle spielt. Der Gegenbegriff zu Dispositionen, dieser Gegenbegriff spielt dann eben auch eine Rolle bei Attributionen, der Gegenbegriff zu Dispositionen sind instabile Faktoren, wie zum Beispiel Anstrengung oder Zufall. Wenn Heider von einer Faktorenanalyse der Bedingungen des menschlichen Verhaltens spricht, dann wird diese Faktorenanalyse eben daraufhin ausgerichtet, dass wir die stabilen von den variablen Bedingungen einer Verhaltensweise zu trennen versuchen, um eben auf diese Art und Weise das Verhalten zu erklären. Damit wird auch deutlich, dass die Attribution letztlich Kausalattribution ist. Sehr oft wird in der Literatur auch gar nicht unterschieden zwischen Attribution und Kausalattribution. Indem wir eben versuchen, Verhalten zu erklären, haben wir immer schon eine gewissermaßen kausalistische Einstellung. Was der Wahrnehmung zugänglich ist, wird als Manifestation einer dahinterliegenden ursächlichen Struktur verstanden. Heider sagt, wir interpretieren Ereignisse als durch bestimmte Teile der relativ stabilen Umwelt verursacht. Damit stehen wir vor dem Grundschema, das dann auch später in der Leistungsmotivationspsychologie verwendet wird. Sie haben dieses Grundschema auch wiederum in Ihrer Synopse. Tabelle 4.1, ein Schema zur Klassifikation von Ursachen, mit denen häufig Leistungen erklärt werden. Sie haben hier also einen Ausblick eben auf die Anwendung der Attributionstheorie auf die Leistungsmotivationsforschung. Und Sie haben dieses Vier-Felder-Schema. Auf der einen Seite geht es eben um die Suche nach stabilen Faktoren, die über die Zeit unverändert sind. Das ist, wenn wir eben diese stabilen Faktoren in der Person suchen, ist das etwa die Fähigkeit. Wir könnten aber hier auch ergänzen, auch bestimmte Motive würden eben zu den stabilen Faktoren gehören, die wir in einer Person finden können. Stabil kann auch die Aufgabenschwierigkeit sein, weil diese Aufgabenschwierigkeit ist von Person zu Person nicht unterschiedlich. Eine Aufgabe hat eine gewissermaßen objektive Schwierigkeit. Insofern wäre eben die Entsprechung des stabilen Faktors, der Disposition zur Person in der Umwelt die Aufgabenschwierigkeit. Dann eben die variablen Faktoren, das ist das, was hier mit Anstrengung umschrieben wird. Die Anstrengung in der Person ist ein variabler Faktor. Wir können uns mehr oder weniger anstrengen, wir können uns heute weniger und morgen mehr anstrengen und so weiter. Und eben die Entsprechung in der Umwelt ist der Zufall. Der Zufall ist nicht berechenbar. Wir haben Glück gehabt, wir haben Pech gehabt und so weiter. Und ich möchte eine nächste Frage stellen, nach diesen Ausführungen zum Begriff der Attribution. Die Frage, wie kommen attributive Urteile überhaupt zustande? Wenn wir davon ausgehen, dass Attributionen Kausalerklärungen sind, wenn wir also mit Hilfe von Attributionen Ursachen ausfindig machen wollen für Verhaltensweisen, dann legt sich als Methode zur Aufdeckung dieser Kausalursachen das Experiment nahe. Tatsächlich schreibt Heider an einer Stelle, die Grundlage der Faktorenanalyse, von der er ja mehrfach spricht, ist häufig eine Reihe von Beobachtungen, die Informationen über die Ereignisse und dispositionalen Größen vermitteln können und die Entwirkung kausaler Zusammenhänge analog zu experimentellen Methoden ermöglichen und so zu einer wahrheitsmäßigen Erfassung der wichtigsten Merkmale der Umwelt führen. Also eine Analogie zur experimentellen Methode, die Menschen im Alltag verwenden, um eben Kausalanalysen vorzunehmen und damit zu attributionalen Urteilen zu gelangen. Allerdings rechnet Heider auch mit dem Fall, dass wir im Alltag nicht wirklich systematisch nach Informationen suchen, sondern aufgrund von Einzelbeobachtungen urteilen. Attributionen kommen nach Heider also nicht allein methodisch abgesichert, also gewissermaßen wissenschaftlich zustande. Dies ist seiner Ansicht nach sogar eher der seltenere Fall. Alltagssubjekte haben auch einen Wissensbestand zur Verfügung, der in konkreten Situationen aktualisiert und abgerufen werden kann. Beispielsweise kennen wir eine bestimmte Person und berücksichtigen dieses Wissen in der Attribution oder bei der Attribution einer bestimmten Verhaltensweise dieser Person. Heider schreibt, so beachten wir zum Beispiel, wenn wir herausfinden wollen, ob ein bestimmtes Ergebnis einer Handlung von der Person beabsichtigt war oder nicht, ob dieses mit ihrem Charakter und ihren gewöhnlichen Motiven übereinstimmt oder ob es durch die jeweilige Situation provoziert wurde. Das heißt, wir wissen etwas über die Person, wir haben ein Bild ihres Charakters und versuchen dann aufgrund dieses Wissens eine Kausalanalyse ihres Verhaltens vorzunehmen. Also nicht die systematische Variation der Bedingungen wie bei einem Experiment, sondern eine Art Vorwissen, das uns dann eben das Urteil erleichtert. Allgemeiner ausgedrückt schreibt Heider, dass in vielen Fällen Erinnerungsspuren zusätzlich zum Reizmuster die Attribution determinieren. An dieser Stelle kommt nun bei Heider das Balance-Prinzip ins Spiel. Und Sie sehen hier, inwiefern eben die Balance-Theorie und die Attributionstheorie bei Heider eben beide in diesem Buch eine Rolle spielen. Eine Verhaltensweise, die mit dem Bild übereinstimmt, das wir von einer Person haben, also mit der Wahrnehmung ihres Charakters, attribuieren wir eben der Person selbst. Während eine Verhaltensweise derselben Person, die nicht mit ihrem Charakter übereinstimmt, eher der Situation, den Umständen attribuiert wird. Sie erinnern sich an das Beispiel von Bob und Jim in der letzten Vorlesung. Bob hält Jim für dumm. Nun erfährt er, dass Jim Gedichte schreibt. Diese Imbalance kann dadurch aufgelöst werden, dass Bob annimmt, Jim habe zufälligerweise ein Gedicht zustande gebracht, oder er nimmt an, Jims Gedichte seien miserabel, oder er vermutet, jemand anderer habe Jim geholfen, das Gedicht zu schreiben, etc. In diesen Fällen wird also attribuiert, ohne dass die Bedingungen des Verhaltens systematisch im Sinne einer experimentellen Untersuchung analysiert würden, sondern es wird auf der Basis von Konsistenzerwartungen geurteilt. Sie sehen damit, dass natürlich auf diese Weise auch sehr viele Vorurteile und Fehlurteile zustande kommen können, indem wir eben ein bestimmtes Bild einer Person haben und das Verhalten, das sie zeigt, in dieses Bild einpassen, können wir Fehler machen. Vielleicht hat ja Jim eben ein sehr gutes Gedicht geschrieben, er hat es ganz allein gemacht und es wäre eher angezeigt, dass wir unser Bild von Jim ändern, als dass wir nun das Umgekehrte machen, dass wir gewissermaßen dieses Verhalten, das mit unserem Bild nicht übereinstimmt, wegerklären. Nahe bei solchen Konsistenzerwartungen liegt die Vermutung Heiders, dass es auch bestimmte empirisch nicht widerlegbare Schemata der Attribution gibt. Solche a priori gültigen Schemata beinhalten vor jeder Erfahrung bestimmte Tatsachen. Tatsachen über psychische Prozesse, Tatsachen über motivationale Bedingungen und so weiter. Ein Beispiel einer solchen a priori Tatsache ist die Konstitution von Handlung aus Können und Versuchen. Auch das ist ein zentrales Thema in dem Buch von Fritz Heider. Er geht davon aus, dass wir alltagspsychologisch eben annehmen, dass jede Art von Handlung, jede Art von Verhaltensweise aus einer Kombination dieser beiden Momente zustande kommt. Es braucht also ein Können auf der einen Seite, also eine entsprechende psychische Funktion, wie Rohracher sagen würde. Und auf der anderen Seite braucht es eben ein Versuchen, das, was wir eben motivationale Faktoren nennen können. Verhalten braucht immer beides. Es ist dies insofern ein a priori Konzept, das wir verwenden, um eben menschliches Verhalten zu erklären. In jedem Fall führen wir menschliches Verhalten auf eine Kombination von Fähigkeit und Anstrengung zurück oder eben von Können und Bemühen oder Versuchen. Sie haben das auch dargestellt in dieser Abbildung 13.1, die aus dem Buch von Heckhausen stammt. Ich habe schon erwähnt, dass wir eben aufgrund dieser Bedingungen der Attribution, Bedingungen, die eben nicht mit einer systematischen, experimentellen Variation der Bedingungen der Urteilsfindung übereinstimmen, zu Fehlurteilen neigen und dass eben Attribution nicht einfach heißen muss, dass wir richtig attribuieren, sondern dass Attribution auch heißen kann, dass uns dabei Fehler unterlaufen. Auch Heider hat dies bereits deutlich herausgearbeitet und nimmt dabei an, dass die Fehler selbstdienlich sind. Das heißt, wir machen vor allem dort Fehler, wo unser eigenes Selbst, unsere eigene Identität gewissermaßen zur Diskussion steht. Und er gibt folgendes Beispiel. Ein Beispiel für eine solche selbstdienliche oder, wie Heider sagt, egozentrische Attribution ist die Fabel von den sauren Trauben. Er tut der Fuchs so oder ist sogar davon überzeugt, dass er die Trauben nicht mag, als dass er sie nicht bekommen kann. Er attribuiert das Scheitern dem Nicht-Wollen und dem Nicht-Beabsichtigen und Nicht-Versuchen anstatt dem Nicht-Können, weil in diesem Fall das Erstere neutral in Bezug auf seine Selbstachtung ist und das Letztere wäre eben selbst. Schädigen. Wir neigen also dazu, Fehler zu machen, wenn eben unsere eigene Person gewissermaßen zur Diskussion steht, wenn wir eben eigenes Verhalten zum Beispiel rechtfertigen müssen, erklären müssen. Und dabei, so meint Heider, neigen wir eher dazu, eben selbstdienliche Attributionen vorzunehmen und zum Beispiel eben auch unsere eigenen Voraussetzungen für ein Verhalten falsch einzuschätzen. In der Synopse finden Sie auch das folgende Zitat: Man könnte sagen, im Großen und Ganzen erfolgt die Attribution von Handlung so, dass unsere Sicht der Umwelt oder unsere Relation zur Umwelt unversehrt bleibt oder sogar unterstützt wird. Da unsere Sicht das umfasst, was sein sollte,
was wir gerne hätten und was ist, werden Attribution und Kognition durch rein subjektive Kräfte von Bedürfnissen und Wünschen ebenso beeinflusst wie durch die objektive oder objektivere Grundlage, die das Rohmaterial liefert. Besonders wichtig ist der eingenommene Standort, ob man aus seiner eigenen Sicht wahrnimmt oder beurteilt oder ob man in der Lage ist, die Position der Person einzunehmen, die der Ursprung der fraglichen Handlung ist. Hier nimmt Heider eine Unterscheidung vorweg, die später in der Attributionsforschung eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Unterscheidung im Attributionsverhalten, das der Akteur vornimmt oder zeigt und Attributionsverhalten, das der Beobachter zeigt. Wir werden bei der Diskussion der Leistungsmotivation darauf zurückkommen. Bereits an dieser Stelle wollen wir aber festhalten, dass der Handelnde, also der Akteur, eher dazu neigt, sein eigenes Verhalten auf äußere situative Faktoren zurückzuführen, sich also gewissermaßen zu entlasten, während der Beobachter des Handelnden dessen Verhalten eher dispositional, das heißt aus seiner Persönlichkeit oder inneren Faktoren heraus zu erklären, neigt. Das ist auch eine für die pädagogische Beurteilung wichtige Erkenntnis. Wenn Schüler das eigene Verhalten beurteilen, legen sie andere Akzente, als wenn dies Lehrer tun und umgekehrt. Wie gesagt, wir werden bei der Diskussion der Leistungsmotivationsforschung auf diesen Punkt nochmals zurückkommen. Ein letztes Thema, das ich im Kapitel Attributionstheorie noch behandeln möchte, betrifft die Frage, weshalb bzw. wann wir überhaupt Verhalten kausal attribuieren, und zwar eigenes oder fremdes Verhalten. Bei den Konsistenztheorien haben wir gesehen, dass die Annahme getroffen wird, Menschen hätten so etwas wie ein Bedürfnis nach Konsistenz bzw. kognitivem Gleichgewicht. Im Falle der Attribution muss wohl etwas anderes dahinterstehen. Was sagt Heider dazu? Was sagt er über die Ursachen attributiven Verhaltens? Was sind die Motive, die Menschen dazu treiben, bezüglich eigenen und fremden Verhaltens Attributionen zu treffen? Anders gesagt, worauf attribuiert Heider die Tatsache, dass Menschen attribuieren? Nun, einerseits geht er von funktionalen Überlegungen aus. Dazu ein Zitat, wiederum auch in der Synopse aufgenommen. Wenn ich zum Beispiel auf meinem Tisch Sand finde, so möchte ich die zugrunde liegende Ursache dieser Tatsache herausfinden. Ich mache diese Untersuchung nicht aus reiner Neugier, sondern deshalb, weil nur wenn ich dieses relativ unbedeutende Folgeereignis auf ein zugrunde liegendes Kernereignis beziehe, ich eine stabile Umwelt erreichen werde und die Möglichkeit haben werde, sie zu kontrollieren. Und ein anderes Zitat, der Mensch möchte die Quellen seiner Erfahrungen kennen, woher sie kommen und wie sie entstehen. Und das nicht nur aus intellektueller Neugierde, sondern weil eine solche Attribution ihm die Möglichkeit gibt, seine Welt zu verstehen und Ereignisse vorherzusagen und zu kontrollieren, die ihn selbst oder andere betreffen. Attribution ist demnach ein funktionales Erfordernis menschlichen Verhaltens. Nur dadurch kann der Mensch seine Welt kontrollieren und vorhersagen und sich dementsprechend in ihr zurechtfinden. Attribution ist eben Suche nach Ordnung in dem Sinne, dass wir eben die Variablen von den stabilen Elementen unserer Welt differenzieren, und die Erkenntnis der stabilen Elemente ermöglicht uns dann eben auch in einer einigermaßen geordneten und vorhersehbaren Welt zu agieren. Attributionen liefern so gesehen die Kontinuität und Konstanz in der Realität, die für ein bedeutungsvolles Handeln notwendig ist und überhaupt die Voraussetzung dafür bildet, damit wir uns in der Welt zurechtfinden können. Andere Psychologen sprechen in diesem Sinne von einem Kontrollbedürfnis, dass sich der Mensch in seiner Welt zurechtfinden muss, und da er dies nur tun kann, wenn er ein bestimmtes Maß an Kontrolle über die Umwelt ausüben kann. Deshalb, so der meines Erachtens etwas problematische Schluss, hat er ein Kontrollbedürfnis. Hier wird also wieder einmal von einer zweifellos gut beobachtbaren Tatsache auf der Verhaltensebene auf ein dahinterliegendes Motiv geschlossen, das das Verhalten verursachen soll. Sie erinnern sich an diese Diskussion, die wir ja in der ersten Vorlesung bereits geführt haben. Zudem wird noch der Bedürfnisbegriff verwendet, was zusätzlich doch etwas problematisch ist, wenn es hier doch um eigentlich kognitive Phänomene geht. Ich zweifle deshalb am Sinn eines solchen Kontrollbedürfnisses. Es fehlt auch eine wirklich evolutionsbiologische Herleitung eines solchen Kontrollbedürfnisses, wenn Sie sich etwa nochmals die Liste bei Norbert Bischof anschauen. Dort finden Sie kein entsprechendes Kontrollmotiv. Es genügt daher meines Erachtens anzunehmen, dass der Mensch handelt und handeln können muss und dass er dazu Informationen über seine Umwelt benötigt. Damit kann man Attributionsverhalten verständlich machen, ohne ein Bedürfnis nach Kontrolle zu postulieren. Wenn wir nochmals bei Heider ansetzen, dann finden sich bei ihm auch Äußerungen dahingehend, dass Attributionen nicht einfach von funktionaler Notwendigkeit sind, sondern dass Attributionsverhalten auch in gleichsam purer Neugierde wurzeln kann. Auf eine Frage von Harvey, Ickes und Kitt, ob das Bedürfnis nach Kontrolle die fundamentale Motivation für attributives Verhalten sei, antwortete Heider: I can imagine that there are quite a few people for whom everything is in terms of control over the environment. But there are other people who do not want to control. They are just curious. They are concerned about people not because of a need for control, but because they like them. Das heißt also, dass es durchaus auch Neugierde sein kann, die die Menschen eben dazu veranlasst, nach Ordnung in ihrer Welt und insbesondere in der sozialen Welt zu suchen. Die nächste Frage ist, wann diese Suche nach Ordnung, nach Kausalursachen ausgelöst wird. Das heißt, wann, unter welchen Bedingungen attribuieren Menschen überhaupt? Denn sie tun es zweifellos nicht ständig. Es bedarf bestimmter Anlässe, die gegeben sein müssen, damit eben attributionales Verhalten ausgelöst wird. Bertram Malley und Joshua Knobby sind in einer Arbeit genau dieser Frage nachgegangen. Und sie unterscheiden letztlich drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eben Attributionsverhalten ausgelöst wird. Erstens Aufmerksamkeit. Das Ereignis muss überhaupt wahrgenommen werden. Es gibt viele Dinge, die geschehen, ohne dass wir sie beachten. So ist uns zum Beispiel unsere eigene Mimik und Gestik selten bewusst. Ebenso wenig sind wir uns der Gedanken, die andere Menschen gerade haben, bewusst und so weiter. Es gibt also sehr viele Phänomene in der Welt, die laufen ab, ohne dass wir sie beachten, ohne dass wir auf sie aufmerksam werden. Damit attribuiert wird, braucht es aber zunächst einmal, und das ist vielleicht eine triviale Bedingung, eine entsprechende Hinwendung zum Phänomen, das eben attribuiert werden soll. Eine zweite Bedingung, die die beiden Autoren nennen, ist das Unverständnis. Das Ereignis muss uns unverständlich sein. Wenn wir auf ein Ereignis aufmerksam werden und wir haben nichts anderes erwartet, dann suchen wir kaum nach einer Erklärung. Das Selbstverständliche ist eben selbstverständlich, dafür suchen wir nicht nach Ursache. Der dritte Punkt ist die Relevanz. Das Ereignis, das wir wahrnehmen und das wir uns nicht auf Anhieb erklären können, muss für uns eine bestimmte Bedeutung haben. Sonst suchen wir nicht nach einer Erklärung, sonst attribuieren wir das Verhalten oder das Ereignis nicht. Wenn wir diese drei Bedingungen zusammennehmen, dann ergibt sich, dass wir eher im Falle von negativen Ereignissen nach Erklärungen suchen als im Falle von positiv. Denken Sie an den Amoklauf, der vor kurzem in der Nähe von Stuttgart die Menschen aufgeschreckt hat. Dieser Amoklauf ist absolut unverständlich, er weckt eine hohe Aufmerksamkeit, er macht enorm betroffen, erfüllt also alle drei Bedingungen, die von den beiden Autoren genannt werden, um eben zu fragen, warum, weshalb, was ist die Erklärung, was steht dahinter. Grundsätzlich gilt, dass Menschen erstens eher auf negative Ereignisse reagieren. Das zeigen ja wohl auch die Medien, gerade auch in diesem Falle dieses Amoklavs oder in anderen Tötungsdelikten, die sehr schnell und sehr ausgiebig in den Medien dargestellt werden. Die Medien interessieren sich letztlich für Skandale, für Kriminalität, für Gewalt, für Unfälle, für Verbrechen und so weiter. Es sind diese Ereignisse, mit denen sie Aufmerksamkeit erwecken können. Es sind eben oft negative Ereignisse. Good news or no news heißt es. Das Gute, das Selbstverständliche wird gewissermaßen für banal gehalten und findet deshalb auch eher selten Eingang in die Medien. Negative Ereignisse erfüllen zudem das zweite Kriterium, das gegeben sein muss, damit Menschen nach Erklärungen suchen. Sie sind eben zumeist unverständlich. Denken Sie wiederum an Medienereignisse, Ereignisse wie eben Gewalt, Krieg, Kriminalität oder auch Naturkatastrophen, selbst Börsencrashes, Phänomene, negative Phänomene, die wir nicht so leicht verstehen können, für die wir auf Anhieb keine unmittelbare Erklärung haben. Es sind solche Ereignisse, die Aufmerksamkeit erwecken und die uns eben nach Erklärungen suchen lassen. Auch das dritte Kriterium ist erfüllt. Negative Ereignisse machen uns zumeist betroffen. Also gerade die erwähnten Beispiele machen betroffen und sie lösen dementsprechend die Frage aus, was bedeutet das, was bedeutet es allenfalls für mich, wie kann ich das erklären, muss ich mich ängstigen und so weiter. All dies gilt im Falle von positiven Ereignissen weniger oder eben nur bedingt. Positive Ereignisse werden leicht übersehen. Sie werden auch leicht als selbstverständlich wahrgenommen. Wenn man sie trotzdem wahrnimmt, scheint man sie problemlos zu verstehen. Positive Ereignisse machen die Menschen auch selten betroffen, weil sie in ihrem Selbstverständnis auch nicht tangiert werden. Das gilt gerade auch für pädagogische Situationen. Auch in pädagogischen Situationen gehen Erzieher und Lehrer allzu oft eben von der Normalität des Guten aus, überschätzen also die Bedeutung eines gut funktionierenden Unterrichts beispielsweise und reagieren dann erst, wenn Störungen auftreten. Sie suchen nach Erklärungen dann, wenn der Unterricht gestört wird, wenn Fehlverhalten auftritt und so weiter. Auch dann stellt sich eben die Frage, was ist der Grund und weshalb ist es zu diesem Phänomenen gekommen. Auch in pädagogischen Situationen, und das ist durchaus ein nicht unwesentlicher Punkt, fallen die positiven Ereignisse weniger auf, lassen weniger nach Erklärungen suchen, machen oftmals auch viel weniger betroffen, was aber eben nicht unbedingt einer guten Pädagogik entspricht. Denn Pädagogen, Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sollten gerade auch ein Sensorium für das Positive haben, das sie dementsprechend auch wahrnehmen, bestärken und unterstützen können. All dies heißt natürlich nicht, dass wir nur auf negative Ereignisse reagieren. Wir werden auch noch sehen, dass gerade bei Leistungen sowohl im negativen wie im positiven Fall Anlass bestehen kann, nach Erklärungen für den Misserfolg oder den Erfolg zu suchen. Die Bedingungen für Attributionen liegen aber trotzdem im Wesentlichen in den genannten drei Kriterien Aufmerksamkeit, Unverständnis und Relevanz für die eigene Person. Das kann durchaus dann auch eben bei guten Leistungen beispielsweise der Fall sein, dass wir zumindest eben eine entsprechende Relevanz verspüren, dass wir auf das Ergebnis der Leistung aufmerksam werden und dann auch ein Interesse an dessen Erklärung haben. Nun, soweit meine Darstellung der Attributionstheorie. Nachdem wir uns eben zuvor mit den Konsistenztheorien auseinandergesetzt haben, beide kognitiven Theorien sind dann vor allem eben in der Leistungsmotivationspsychologie angewandt worden. Und dieser Leistungsmotivationspsychologie oder Leistungsmotivationsforschung möchte ich mich nun im Folgenden zuwenden. Wenn es ein Motiv gibt, das von der Psychologie gründlich untersucht worden ist, dann ist es zweifellos das Leistungsmotiv. Wobei uns die Leistungsmotivation an ein Problem erinnert, das wir am Anfang der Vorlesung, also in der ersten Vorlesung, diskutiert haben, das ich aber gerade auch in dieser Vorlesung bereits mehrmals wiederum angesprochen habe, nämlich die Notwendigkeit zwischen Motiv und Verhalten, die Notwendigkeit zwischen Motiv und Verhalten zu unterscheiden. Genauso wie aggressives Verhalten nicht zwingend aggressiv motiviert sein muss, sondern aus Habgier, Ressentiment oder Selbstschutz hervorgehen kann, genauso muss ein Verhalten, das mit Leistung zu tun hat oder einer Leistung entspricht, nicht zwingend leistungsmotiviert sein. Das scheint mir auch an dieser Stelle ein wichtiger Punkt zu sein, den es zu betonen gilt. Im Text von Falko Reinberg, den Sie für die heutige Vorlesung gelesen haben, kommt dies gleich zu Beginn des Textes auf der zweiten Seite zum Ausdruck, in dem eben Reinberg darauf hinweist, dass nicht alles angestrengte Bemühen etwas damit zu tun hat, dass hier ein Leistungsmotiv im Spiel ist. Ich zitiere die entsprechende Stelle. Man kann ein Leistungsziel aus unterschiedlichsten Gründen anstreben. Man möchte ein höheres Gehalt bekommen, um sich mehr Annehmlichkeiten leisten zu können. Man möchte durch gute Ergebnisse in eine höhere Position aufsteigen, um Prestige zu gewinnen und mehr Einfluss ausüben zu können. Man möchte eine Prüfung bestehen, um endlich nicht mehr lernen zu müssen. Und so weiter könnte man dazu fügen. All das und vieles mehr kann angestrengtes Arbeitsverhalten auslösen, ohne dass das etwas mit Leistungsmotivation zu tun hat. Leistungsmotiviert im psychologischen Sinn ist ein Verhalten nur dann, wenn es auf die Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit zielt, und zwar in Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab, den es zu erreichen oder zu übertreffen gilt. Ein Gütemaßstab, das möchte ich dazufügen, der im Allgemeinen ebenfalls selbst gesetzt ist. Man will wissen, so Reinberg hier weiter, was einem in einem Aufgabenfeld gerade noch gelingt und was nicht und strengt sich deshalb besonders an. Dieses Zitat finden Sie auf der Seite 60 des Textes von Reinberg, den Sie ja, wie gesagt, auf die heutige Vorlesung gelesen haben. Es geht also nicht darum, mit der Leistung etwas erreichen zu können. Gerade das wäre nicht leistungsmotiviertes Verhalten, sondern das Motiv, das dann eine Rolle spielt, wäre eben ein anderes. Also wenn wir zum Beispiel Geld verdienen wollen und deshalb etwas Bestimmtes tun, oder wenn wir Anerkennung finden wollen von irgendeiner Person und deshalb etwas tun, dann handelt es sich nicht um leistungsmotiviertes Verhalten, auch wenn wir eine entsprechende Leistung erbringen. Das Motiv ist ein anderes. In einem gewissen Sinne können wir auch sagen, es ist ein extrinsisches Motiv. Es hat nicht direkt mit der Leistung zu tun, während echtes leistungsmotiviertes Verhalten intrinsisch motiviert ist. Die Leistung also eine intrinsische Bedeutung für das Verhalten hat. Reinberg untermauert seine Position damit, dass er sich auf David McClelland beruft, dem vielleicht eigentlichen Begründer der psychologischen Leistungsmotivationsforschung, Diese schreibt, dass der Kern der Leistungsmotivation die Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab sei, wobei es besser heißen sollte, mit einem eigenen, das heißt eben selbstgesetzten Gütemaßstab. Und das ist es eben, was mit dem Leistungsmotiv gemeint ist. Es geht um ein Verhalten, das der Leistung wegen getan wird, weil das Individuum sich selber an einem selbstgesetzten Gütemaßstab messen möchte. Sie erinnern sich auch an Kurt Lewin und den Begriff des Anspruchsniveaus. Lewin macht klar, dass es dabei eben um die Setzung eines eigenen Anspruchs an die eigene Person geht. Sie finden das in der dritten Synopse auf der Seite 3 ausgeführt. Wenn wir das in Rechnung stellen, wenn wir also klar eben auch in diesem Falle deutlich machen, dass ein Leistungsverhalten nicht zwingend dahingehend interpretiert werden kann, dass ihm auch ein Leistungsmotiv zugrunde liegt, dann ist eben auch in diesem Falle wichtig, dass wir eine klare Definition haben. In dem Sinne ist durchaus die Definition von Heinz Heckhausen, die Reinberg ebenfalls zitiert, ziemlich präzise. Heckhausen schreibt nämlich, Leistungsmotivation sei das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemaßstab für verbindlich hält und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann. Dieses Zitat von Heinz Heckhausen finden Sie im Text von Falko Reinberg auf Seite 62. Die Definition zeigt, dass das Leistungsmotiv eine reflexive Struktur hat. Das kommt eben in diesen Bezügen auf die eigene Person deutlich zum Ausdruck. Es geht um selbstgesetzte Ziele, es geht um eine Tüchtigkeit, die man selber bewerten möchte, es geht um einen Gütemaßstab, den man persönlich für verbindlich hält. All dies nimmt Bezug auf die eigene Person, die eben bei diesem Motiv, bei diesem Leistungsmotiv eine ganz zentrale Bedeutung hat. Es gibt uns auch die Möglichkeit, nochmals ganz kurz an Norbert Bischoff zu erinnern, vor allem an den Text auch, den Sie von ihm gelesen haben. Denn in diesem Text, in diesem Kapitel 14, betont ja Bischoff ausdrücklich, dass die wirkliche Besonderheit, die den Menschen von den Tieren unterscheidet, eben diese Reflexion ist oder diese Reflexivität. Und er bringt diese ja dann ganz zentral in Verbindung mit dem Phänomen der Sekundärzeit. Es ist die Sekundärzeit, das heißt die Fähigkeit des Menschen, in seine Vergangenheit zurückzugehen, in seine Zukunft zu gehen, die die reflexive Struktur des Menschen zum Ausdruck bringt und die den Menschen eben in einer ganz zentralen Hinsicht von den Tieren unterscheidet. Tiere, dessen können wir uns meines Erachtens ziemlich sicher sein, haben kein Leistungsmotiv. Und zwar genau deshalb, weil sie an sich selber keine Ansprüche stellen können. Und genau darum geht es, dass ich an mein eigenes Verhalten einen Gütemaßstab anlege, ich selber mir ein Ziel setze, das ich erreichen oder verfehlen kann. In diesem Sinne gehört zum Begriff oder zum Konzept des Leistungsmotivs auch der Begriff der Erwartung. Der Erwartungsbegriff geht sehr zentral eben in Begrifflichkeit des Leistungsmotivs ein. Und das haben wir schon gesehen, als wir letzte Woche wiederum ein Zitat von David McClelland angeschaut haben, der nämlich gesagt hat, Sie finden dieses Zitat in der Synopse 5, gleich auf der ersten Seite, meine Grundtheorie der Motivation war, und ich denke, sie ist es immer noch, eine Theorie der Erwartung. Mit diesem Begriff der Erwartung wird natürlich ganz klar die Zukunft angepeilt. Und das Leistungsmotiv ist in seiner reflexiven Struktur eben ganz wesentlich auf Zukunft gerichtet. Und damit sehen wir nochmals, inwiefern eben Tiere wohl kein Leistungsmotiv haben und haben können, weil sie eben nicht über diese reflexive Struktur ihrer Psyche verfügen, weil sie nicht diese Sekundärzeit kennen, die es ihnen ermöglicht, sich hypothetisch in die Zukunft zu versetzen und von dort her Ansprüche an ihr eigenes Verhalten zu richten. Das Zitat von David McClelland geht dann weiter. Sie haben diese Weiterführung auch in der heutigen Synopse dargestellt. McClelland schreibt, wenn man erwartet, dass etwas hundertprozentig geschehen wird und dies geschieht wirklich, so wird man keine besondere affektive Reaktion zeigen. Dies ist lediglich eine Bestätigung, die, wenn überhaupt, Langeweile mit sich bringt. Es kann sogar mit der Zeit als negativ empfunden werden, wenn die gleiche Erwartung immer und immer wieder bestätigt wird. Soweit es Motivation wie die Leistungsmotivation betrifft, ist es für mich klar, dass sie sich auf einer Diskrepanz zwischen dem, was man erwartet, und dem, was passiert, aufbaut. Das scheint mir eine ganz zentrale Stelle zu sein, weil Sie hier nochmals eben sehen, wie stark der Erwartungsbegriff mit seinem Zukunftsbezug in die Struktur des Leistungsmotivs eingeht. McClelland schreibt dann weiter, wenn der Unterschied klein ist, interessiert es einen, es erweckt Aufmerksamkeit und fordert einen heraus, sodass man zu dieser Situation besonders hingezogen wird. Ist der Unterschied zu dem, was man erwartet, zu groß, so vermeidet man diese. So sind Annäherungs- und Vermeidungsmotivation grundlegend mit dieser biologischen Sache verbunden. Entscheidend ist also, dass die Erwartungen mit Diskrepanzen zu tun haben. Man könnte hier sagen, dass auch hier wiederum die Konsistenztheorien der kognitiven Motivation eine Rolle spielen. Mit einem Ist-Zustand und einem Soll-Zustand eine Diskrepanz eben zwischen dem, was man erwartet hat, was man gewissermaßen an Ansprüche an die eine eigene Person gestellt hat und was dann faktisch eingetreten ist. Wenn die Diskrepanz zwischen diesen beiden Beurteilungen in einem mittleren Bereich liegt, dann ist die Situation motivierend. Die Diskrepanz ist klein. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei einer nächsten Anstrengung die Diskrepanz reduziert wird. Wenn zwischen Ist- und Soll-Zustand jedoch eine unüberwindliche Lücke besteht, wenn die Distanz also zu groß ist, dann empfinden wir die Situation nicht als motivierend, genauso wenig wie bei einer vollen Übereinstimmung zwischen Ist- und Soll-Zustand. Auch das ist eine wichtige Beobachtung, Leistungsmotivation oder das Leistungsmotiv wird ganz wesentlich angeregt eben durch solche mittlere Diskrepanzen zwischen Zielsetzung und Zielerreichung. Dort, wo wir uns zu viel vornehmen, dort werden wir auch kaum etwas tun und unser Leistungsmotiv wird eher frustriert, eher dezimiert, weil wir eben keinen Erfolg haben. Dort, wo bereits alles gewissermaßen im Lot ist und keine Diskrepanz besteht, dort werden wir natürlich auch nichts unternehmen. Aber dort, wo ein mittlerer Bereich an Diskrepanz besteht, dort wird das Leistungsmotiv dementsprechend aktiviert. Diese alltäglich durchaus plausible Intuition ist vor allem von John Atkinson, aber auch von anderen, erstmals in eine Theorie umgesetzt worden, die er das Risikowahlmodell genannt hat. Dieses Risikowahlmodell entspricht weitgehend dem, was später und heute vorzugsweise Erwartungsmalwerttheorie genannt wird. Die Motivation ist dementsprechend eine Funktion der Werte des angestrebten Ziels und der Erwartung, das Ziel auch tatsächlich erreichen zu können. Die Idee, dass Werte unser Handeln oder unsere Entscheidungen beeinflussen, ist eine direkte Konsequenz der Annahme, dass Motive nicht von hinten stoßen, sondern uns gewissermaßen von vorne ziehen. Motive werden durch Anreize bestimmt, die eine Sache für uns hat, das heißt durch deren Wert oder durch deren Nutzen oder, mit Levin gesprochen, durch deren Valenz. Atkinson seinerseits spricht von Incentive, was wir mit Anreiz übersetzen können. Zu diesem Anreiz, zu diesem Incentive oder eben zu diesem Wert kommt die zweite Komponente, eben die Erwartung, dass das, was ich als wertvoll beurteile, dass ich das auch realisieren kann, dass ich also Erfolg habe, wenn ich dieses hochbewertete Ziel auch tatsächlich anstrebe. Atkinson sprach von Expectancy, also eben Erwartung. Diese kann als subjektive Wahrscheinlichkeit dargestellt werden, das heißt als die je individuelle Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, ein selbstgesetztes und als wertvoll erachtetes Ziel tatsächlich zu erreichen. Diese beiden Komponenten, also Wert, Incentive und Erwartung, Expectancy, finden sich in allen Erwartungs-Malwert-Theorien. Es gibt kaum eine Theorie in diesem Bereich, die eben nicht genau von diesen beiden Komponenten ausgeht. Es sind gewissermaßen definierende Merkmale einer Erwartungs-Malwert-Theorie. Die Theorien gehen davon aus, dass eben die Entscheidung eines Individuums für ein Verhalten davon abhängig ist, wie es eben erstens den Wert eines Zieles einschätzt und wie es zweitens seine Chancen einschätzt, dieses Ziel auch erreichen zu können. Bei Atkinson kommt nun zum Wert und zur Erwartung, das Ziel erreichen zu können, noch eine dritte Komponente dazu, die er ausdrücklich als Disposition bezeichnet, und das lässt uns dann eigentlich auch nochmals zurückblenden, bereits an dieser Stelle zur Attributionstheorie, eine dritte dispositionale Größe, und das ist dann das Leistungsmotiv. Das Leistungsmotiv stellt also genau in dem Sinne, wie wir das bei Gilbert Ryle diskutiert haben, eine subjektive Disposition dar, über die eine Person verfügt oder nicht. Ein Motiv ist also, gemäß Atkinson, eine Disposition, die darauf angelegt ist, einen bestimmten Zustand der Befriedigung zu erreichen. Im Falle des Leistungsmotivs ist die Befriedigung das Erfolgsgefühl, das sich mit der erreichten Leistung einstellt. Bei Atkinson entsteht nun das motivationale Geschehen aus der Kombination dieser drei Komponenten: Motiv qua Disposition, Wert qua dem, was eben angestrebt und als wertvoll erachtet wird, und Erwartung qua der Beurteilung der eigenen Fähigkeit, dieses Ziel auch erreichen zu können. Das wird dann von Atkinson auch in einer mathematischen Formel dargestellt. Sie finden das auch in ihrer Synopse. Die Motivation ist eine Funktion von Motiv, Incentive und Expectancy. Und Sie sehen damit, dass auch das Risikowahlmodell bzw. die Erwartungs-Malwert-Theorien von der Konstellation ausgehen, die wir bereits bei Levin angetroffen haben. Das Verhalten eines menschlichen Individuums ist eine Funktion der Person und der wahrgenommenen Situation, das heißt eine Funktion des Lebensraumes. Im Text von Falko Reinberg wird auf Seite 70 diese Situation auch in einer entsprechenden Abbildung dargestellt. Sie haben also die Person, die Motive, Sie haben die Situation, die potenziellen Anreize, also das, was ich vorhin Wert genannt habe, und dann kommt in Verbindung, das ist hier allerdings nicht dargestellt, mit der Erwartung, der Erfolgserwartung, dann die aktuelle Motivation zustande und am Schluss dann eben das Verhalten. Doch kommen wir nochmals kurz zurück auf Atkinson. Dieser hat nämlich in einem nächsten Schritt sein Modell dahingehend differenziert, dass er das Leistungsmotiv in zwei Formen unterteilt hat. In die Erwartung von Erfolg, also und zwar eben aus einer dispositionalen, motivationalen Größe, dass wir dazu neigen, eher Erfolg zu erwarten bei unseren Unternehmungen. Gelegentlich ist dann auch von Hoffnung auf Erfolg die Rede. und umgekehrt gewissermaßen das Gegenteil, dass wir uns eher vor Misserfolg fürchten. Das ist dann eben auch die Bezeichnung, die oft verwendet wird, Furcht vor Misserfolg. Atkinson postuliert also nicht einfach ein Leistungsmotiv, sondern zwei. Das eine können wir eben Hoffnung auf Erfolg nennen und das andere Furcht vor Misserfolg. Die Überlegung ist die, dass es Menschen gibt, die in erster Linie darauf verpicht sind, Leistungen zu erbringen und zu zeigen, wie erfolgreich sie sind, während es auf der anderen Seite Menschen gibt, die eher Angst vor Leistungen haben und vor allem Angst haben zu versagen in Leistungssituationen, die also sich vor Misserfolg fürchten. Diese Furcht vor Misserfolg ist viel größer als eben das gegenteilige Motiv, nämlich eben ihre Leistung zum Ausdruck zu bringen und ihre Leistung zu zeigen. Atkinson ist allerdings weniger von einer persönlichkeitsspezifischen Differenz ausgegangen, sondern hat angenommen, dass beide Motive bei allen Menschen vorhanden sind, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Wenn beide Motive bei allen Menschen vorhanden sind, dann ergibt sich die faktisch wirksame Motivation aus der Differenz der beiden Komponenten. Das ist dann in der Tat eben auch das, was Atkinson postuliert. Die Gesamtmotivation ist dann eben als Differenz der einen Komponente, nämlich der Hoffnung auf Erfolg, und der anderen Komponente, nämlich der Furcht vor Misserfolg, zu verstehen. Die beiden Komponenten addieren bzw. subtrahieren sich gegenseitig zur schlussendlich faktisch auftretenden Motivation. Diese Differenzierung ist in späteren Motivationstheorien nicht im gleichen Sinne weitergeführt worden, aber die Differenz, dass es eben eine Neigung eher zum Ausdruck von Leistungsambitionen gibt und auf der anderen Seite eben eher die Furcht, Leistung zu zeigen, diese Differenzierung findet sich auch in anderen Theorien und in den attributionstheoretischen Leistungsmotivationen, mit denen wir uns nächstes Mal befassen werden, wird dies dann mit den Mitteln der Attributionstheorie näher erklärt. Eine abschließende Bemerkung möchte ich noch ganz kurz zu Atkinson machen, dahingehend etwas, was ich allerdings schon kurz erwähnt habe, dass Atkinson auch empirisch bestätigen konnte, dass erfolgsmotivierte Individuen sich im Allgemeinen eher Aufgaben vornehmen, die eine mittlere Schwierigkeit haben. Also Personen, bei denen das Erfolgsmotiv dominiert, diese Personen neigen dazu, sich bei ihren Leistungen, die sie erbringen oder erbringen möchten, eher mittlere Aufgabenschwierigkeiten vorzunehmen. Das heißt, Erfolgsmotivierte empfinden einen Gütegrad als verpflichtend, der über ihrem erreichten Leistungsstand liegt, aber nur mäßig höher und damit auch bei einem gesammelten Kräfteeinsatz noch erreichbar ist. Auf der anderen Seite, Misserfolgsmotivierte, also Personen, die eher Angst haben, Misserfolg zu haben, sie nehmen sich entweder zu viel oder zu wenig vor. Entweder sind die Aufgaben, die sie sich zutrauen, so einfach, dass sie kaum der Anstrengung wert sind, oder sie sind so schwierig, dass ein Scheitern praktisch garantiert ist. Die Beobachtung ist natürlich pädagogisch bedeutsam. Misserfolgsmotivierte Schülerinnen und Schüler setzen sich offenbar falsche Ziele, entweder eben zu hohe Ziele, die sie garantiert oder mit ziemlicher Garantie nicht erreichen werden, oder zu tiefe, zu einfache Ziele, die sie im Grunde genommen bereits ohne große Anstrengung erreichen. Entweder also zu anspruchsvolle oder zu anspruchslose Ziele. Die Folge ist, dass sie auch keine realistischen Rückmeldungen über ihre Leistungsfähigkeit erhalten. Pädagogisch ist jedoch ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche eine einigermaßen realistische Sicht ihrer Leistungskompetenz haben, und das bedeutet, dass wir in der Erziehung und im Unterricht darauf achten sollten, dass eben solche misserfolgsorientierte Muster eher nicht auftreten oder wenn sie auftreten, dass sie abgebaut werden können und wir die Schülerinnen und Schüler darin unterstützen können, eben Freude an der Leistung zu empfinden, was eine sichere oder was so etwas wie eine Garantie dafür ist, dass sich dieses Leistungsmotiv dann auch über den Schulkontext hinaus generalisieren wird. Nun, meine Damen und Herren, damit schließe ich für heute. Und das ist auch mein erster Podcast, den ich in dieser Form gemacht habe. Nächstes Mal werden wir wieder normal weiterfahren mit einer Vorlesung vor Ort. Und ich werde das nächste Mal dann auch weiterfahren mit der Darstellung der Leistungsmotivationspsychologie, indem ich dann eben die Verbindung zwischen den frühen Ansätzen der Leistungsmotivationsforschung mit der Attributionstheorie darstelle. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.